Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Fisch essen ist gesund, nicht zuletzt wegen der guten Omega-3-Fettsäuren, heißt es. Weil aber weltweit immer mehr Fisch gegessen und damit auch gefangen wird, sind inzwischen viele Fischbestände bedroht. Das blaue MSC-Siegel verspricht Fischgenuss ohne Reue, denn ausgezeichnet werden angeblich nur Produkte aus nachhaltiger Fischerei. Doch es gibt Kritik am Siegel und an der Zertifizierung. Mehr dazu gleich. Außerdem geht es heute um den Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimaschutzabkommen, um Fahrverbote in Indien und wir verraten Ihnen, wie man aus, nun ja, Scheiße Gold machen kann. Und im Verbrauchertipp, da geht es heute um Musikspieler, speziell für Kinder, die leider viel zu oft viel zu laut für die Kinderohren sind. Mein Name ist Stefan Römermann. Hallo und herzlich willkommen bei Umwelt und Verbraucher. Wer im Supermarkt Fisch kauft, der stößt immer wieder auf ein kleines blaues Logo mit einem stilisierten Fisch. Das ist das Zeichen vom Marine Stewardship Council, kurz MSC, einer gemeinnützigen Organisation, die sich gegen die Überfischung der Weltmeere einsetzt und dafür ein Siegel und ein Zertifizierungsprogramm für nachhaltige Fischerei entwickelt hat. Doch das Siegel ist in Verruf gekommen. Unter anderem der World Wildlife Fund, WWF, wirft dem MSC Augenwischerei vor oder, wie man neudeutsch in der Umweltschützer Szene sagt, Greenwashing. Darüber spreche ich jetzt mit WWF-Fischereiexperten Philipp Kanstinger. Herr Kanstinger, ein Logo für nachhaltige Fischerei klingt doch eigentlich erstmal ganz sinnvoll. Inwiefern sorgt denn jetzt dieses kleine blaue Logo für Greenwashing?
Eine Zertifizierung für Fischerei ist extrem wichtig, weil die meisten Konsumenten können zwischen nachhaltigen und nicht nachhaltigen Fisch gar nicht entscheiden, weil das Thema hochkomplex ist. Darum als schnelle Entscheidung ein Siegel ist sehr gut. Wir haben das MSC-Siegel, also das blaue Logo, mitbegründet vor vielen Jahren und stehen aber eigentlich immer noch dahinter. In Einzelfällen sieht man aber jetzt, dass das System, das MSC-System nachgebessert werden muss und verbessert werden muss.
Konkret geht es da ja um einen Verbund von Fischern aus mehreren Ländern. Wo ist da das Problem?
Da ist das Problem, also es sind dänische, holländische und deutsche Fischer, die in der Nordsee operieren. Viele dieser einzelnen Fischereien sind bereits MSC-zertifiziert und machen auch einen sehr guten, nachhaltigen Job. Das Problem, was wir jetzt haben, ist, dass all diese Fischereien, das sind knapp 1000 Boote, gleichzeitig zertifiziert sind. Und wenn man sich diesen Gesamt-Umweltfußabdruck von dieser Fischerei, von diesen 1000 Booten anguckt, dann muss man sagen, das ist zu viel, die müssen besser werden, um ihren Fußabdruck, um ihre Schäden zu minimieren.
Aber wenn die sich alle an die Regeln halten, sollte das dann nicht ausreichen?
Nein. Das Problem ist, dass wenn man einzelne Fischereien, also nur 20 Boote oder nur 100 Boote anguckt und die halten sich an die Regeln, dann machen diese 100 Boote keinen großen Schaden. Aber wenn man diese 1000 Boote zusammensieht, dann machen eben dieser kumulative Impact, also dass wenn man zusammenrechnet, dann machen sie einen Schaden. Und da ist das MSC-System nicht gut genug, weil es gibt bis jetzt noch nicht so viele Fischereien mit 1000 Booten, die zertifiziert sind.
Das klingt aber auch so, als ob nachhaltige Fischerei eigentlich im großen Stil gar nicht machbar ist.
Doch, es ist machbar, aber es sind halt viele Auflagen und viele Einschnitte und eine große Weiterentwicklung der Fischerei. Man muss ja auch so sehen, dass MSC bis jetzt, das sind ungefähr, ich schätze mal, 15% des Weltmarktes der Fischereien sind MSC-zertifiziert. Das Problem sind nicht unbedingt diese 15%, sondern die 85%, die einfach auf einem viel schlechteren Niveau arbeiten und wirklich viel die Meere kaputt machen, weil das nicht gut gemanagt ist.
Was müsste denn dann sich ändern, damit dieser Verbund mit den ungefähr 1000 Booten tatsächlich das Siegel verdient, Ihrer Meinung nach?
Da sind einige Sachen. Also zum Beispiel müsste hier, was aber ein europäisches Problem sind, die Meeresschutzgebiete müssten einfach durchgesetzt werden. Das sind viele Gebiete, müsste für Fischerei geschlossen werden und für andere müssten zeitlich geschlossen werden oder bestimmte Fanggeräte dürften da nicht eingesetzt werden. Da gibt es aber noch nicht ausreichend Gesetze hier in Europa, obwohl es eine europäische Aufgabe ist. Und der MSC hilft da auch nicht weit oder er drückt da sozusagen nicht in die Richtung und sagt den Fischern, hört, das ist ein Naturschutzgebiet, da dürft ihr eigentlich mit bodenzerstörenden Grundschleppnetzen nicht fangen. Das andere ist auch eine staatliche Aufgabe eigentlich. Es gibt seit letztem Jahr haben die meisten Fischereien dürfen keine Rückwürfe mehr machen, also toten Fisch, den sie nicht haben wollen, nicht mehr einfach über Bord werfen. Es gibt aber viele Hinweise, dass die Fischerei das weiterhin tut und da hat MSC oder der Zertifizierer einfach nicht gut genug nachgehakt, dass es ausgeschlossen ist, dass die Fischer sozusagen dagegen das Gesetz handeln.
Da müssen also FSC und der MSC und der Gesetzgeber noch nachbessern. Was können wir Verbraucher denn in der Zwischenzeit tun? Sollten wir das MSC-Siegel jetzt komplett meiden? Sollen wir auf bessere Siegel achten oder auf Fisch ganz verzichten?
Nein, ganz ehrlich, also das Beste, was der Konsument machen kann, ist MSC kaufen, weil das ist das Beste, was es bis jetzt gibt. Wenn er sich aber noch weiter damit beschäftigen will, dann sollte er bei Greenpeace oder auch bei WWF, er gehen diese Fischratgeber raus und da schauen, welche Fische sind grün, also welche sind gut und da davon dann MSC-zertifizierten Fisch kaufen. Und wenn jemand den besten Fisch, den man eigentlich essen kann, ist hier lokaler, gezüchteter Karpfen. Da kann man nichts falsch machen.
Und wovon sollte man auf jeden Fall den Finger lassen, von welchen Fischsorten, wenn Sie da so zwei, drei nennen sollten, die vielleicht besonders wichtig und bedroht sind?
Naja, mal so weit auf der Verpackung, wenn da drauf steht, mit Grundschleppnetzen gefangen, da sollte man sehr vorsichtig schon mal sein. Und Fische wie, also Tiefseefische wie Rotbarsch sollten auch die Finger weggelassen werden. Und allgemeine Haiarten, Hai und Rochen sollte einfach nicht gegessen werden.
Und dann kann man sich halbwegs sicher sein, dass man nicht zu schlimm was für die Umwelt tut.
Genau, das Problem ist aber, dass Fisch einfach hochkomplex ist, dass man sowas so, es gibt zum Beispiel, essen Sie keinen Thunfisch, könnte ich nicht unterstützen, da gibt es 10 oder 20 verschiedene Stocks und man muss da wirklich Experte sein, um zu wissen, den richtigen Fisch rauszusuchen.
Kritik am MSC-Siegel für nachhaltige Fischerei. Danke für das Gespräch und die Informationen von Philipp Kanzdinger vom WWF Deutschland. Zum nächsten Thema. Ich weiß ja noch gar nicht, ob Sie es wussten, aber die Sache mit dem Klimawandel. Alles falsch. Eine einzige Lügengeschichte, die sich angeblich die Chinesen ausgedacht haben, um die US-Wirtschaft zu schwächen. Das sagt niemand anderes als das selbsterklärte Genie Donald Trump. Na gut, also über 99% der Klimaforscher in aller Welt sehen das bekanntlich anders und fordern schnelle Fortschritte beim Klimaschutz und bei der Reduktion der CO2-Emissionen. Doch den genialen US-Präsidenten, den kümmert das alles herzlich wenig. Er weiß es schließlich besser. Und er hat erklärt, dass die USA aus dem Pariser Klimaschutzabkommen aussteigen wollen. Und genau das dürfte heute oder in den allernächsten Tagen offiziell passieren. Torben Ostermann berichtet.
Für alle in den USA, die den menschengemachten Klimawandel als wissenschaftlich erwiesen ansehen, war diese Ankündigung von US-Präsident Donald Trump ein Schock.
Therefore, in order to fulfill
Deshalb, um meine Pflicht zum Schutz Amerikas und seiner Bürger zu erfüllen, werden sich die Vereinigten Staaten aus dem Pariser Klimaabkommen zurückziehen.
From the Paris Climate Accord.
Es war eins der großen Wahlkampfthemen Donald Trumps. Schon früh hatte er seinen Anhängern versprochen, sollte er ins Weiße Haus einziehen, werde er die Klimapolitik seines Vorgängers Barack Obama rückgängig machen. Trump hielt Wort. Er glaubt nicht an das, was vielerorts längst Grundschulwissen ist.
No, no, I don't believe it.
Um dem Klimawandel entgegenzuwirken, hatten sich vor 3 Jahren 197 Staaten auf ein Abkommen geeinigt. Auch die USA sind Vertragspartner. Am heutigen Tag müssen die USA ihr Bestreben auszusteigen fristgerecht offiziell machen. Dafür reicht es, die Vereinten Nationen schriftlich zu informieren. In gut einem Jahr wären die USA dann draußen, kurz nach Trumps Amtszeit. Der US-Präsident bemüht sich unterdessen, Fakten zu schaffen, hat in den vergangenen 3 Jahren zahlreiche Umweltauflagen deutlich gelockert. Davon unbeeindruckt arbeiten landesweit Bürgermeister und Gouverneure beider Parteien an einer klimafreundlicheren Zukunft. Sie seien es schließlich, die von den direkten Folgen des Klimawandels betroffen seien. So auch der Republikaner Dale Ross, Bürgermeister von Georgetown, Texas, einer Stadt, die zu 100% auf erneuerbare Energien setzt.
Anybody that has an objective bone in their body.
Jeder, der objektiv ist, sieht die Fakten. Ja, es gibt den Klimawandel hier in den USA und weltweit. Der Mensch hat das Problem geschaffen, der Mensch kann es lösen. Als ersten Schritt sollte man auf erneuerbare Energien setzen, anstatt auf fossile Brennstoffe, die CO2 ausstoßen.
Renewable energy to be produced instead of fossil fuel, where you have CO2 that's been put up in the atmosphere.
Die föderale Struktur in den USA macht es möglich, dass Bundesstaaten weitgehend selber entscheiden können, wie sie ihre Klimapolitik gestalten. Und da scheinen viele Politiker eine andere Auffassung als der US-Präsident zu haben. So auch Eric Gazzetti, Demokrat und Bürgermeister von Los Angeles.
In 47 Bundesstaaten haben wir 409 Städte, die gesagt haben, wenn er raus ist, dann machen wir erst recht weiter. Wir sind das einzige Industrieland, das anfängt, die Ziele zu erreichen. Wir haben einige Städte, die vor dem Zeitplan liegen und wir müssen es noch schneller und besser machen.
Sollte Trump die kommende Wahl verlieren, hätte ein neu gewählter Präsident oder eine neu gewählte Präsidentin die Möglichkeit, den Rückzug der USA aus dem Pariser Klimaabkommen rückgängig zu machen. Doch die letzten 3 Jahre zeigen, eine klimafreundlichere Politik ist in den USA weitgehend auch ohne die Unterstützung aus dem Weißen Haus möglich.
Der Austritt der USA aus dem Pariser Klimaschutzabkommen steht wohl unmittelbar bevor. Der Beitrag von Torben Ostermann. Fahrverbote wegen schlechter Luft. Für viele Kommunal- und Verkehrspolitiker hierzulande sind die eine absolute Horrorvorstellung. Bis zuletzt haben sich deshalb viele Großstädte in Deutschland gegen Fahrverbote gewehrt, obwohl die wegen jahrelanger Überschreitungen bei den Stickoxidgrenzwerten eigentlich lange überfällig waren. Und einige Städte, die wehren sich zum Teil immer noch. Und überhaupt anderswo ist die Luft ja ohnehin viel schlechter als bei uns. Im indischen Neu-Delhi zum Beispiel. Da gelten ab heute allerdings auch Fahrverbote. Bernd Muschborowska berichtet.
Die indische Hauptstadt ist in eine dichte Rauchwolke gehüllt. Seit Tagen sind die Messwerte der Feinstaubbelastung auf Rekordhöhe. Die Luftverschmutzung sei so schlimm wie seit 3 Jahren nicht mehr, schrieb die Tageszeitung Times of India. Im morgendlichen Berufsverkehr kamen die Pendler heute schneller voran als sonst. Von heute an gilt ein partielles Fahrverbot, zunächst für 2 Wochen. An geraden und ungeraden Tagen dürfen nur Fahrzeuge mit entsprechendem Nummernschild unterwegs sein. Hunderte zusätzliche Polizisten sind im Einsatz, um die Maßnahme durchzusetzen. Die Schulen bleiben vorerst geschlossen und auf den vielen Baustellen der Stadt wurden die Arbeiten eingestellt. Die gemessenen Werte der Feinstaubpartikel PM2,5 erreichten in den vergangenen Tagen 900 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Zum Vergleich, in Deutschland gilt ein durchschnittlicher Grenzwert von 20. Bei Überschreitung von 50 Mikrogramm dieser Feinstaubpartikel pro Kubikmeter Luft werden in einigen deutschen Großstädten Fahrverbote verhängt. Viele Einwohner von Delhi gehen nur noch mit Atemschutzmasken nach draußen. Man erstickt förmlich und bekommt einen ständigen Hustenreiz. Ein bisschen Regen könnte helfen und die Luftwerte verbessern, aber danach sieht es nicht aus. Nicht nur das Atmen fällt schwer, diese Luftverschmutzung macht einen psychologisch fertig. Wir laufen hier nur noch mit Atemschutzmasken herum. Der ganze Norden Indiens ist betroffen. Einer der Hauptgründe für die Rauchentwicklung sind die brennenden Felder in den nordwestlich von Delhi gelegenen Bundesstaaten Punjab und Haryana. Die Bauern bereiten die landwirtschaftlichen Flächen auf diese Weise für die nächste Aussaat vor. Es müsse dringend etwas geschehen, sagte der Regierungschef des Bundesstaates Rajasthan, Ashok Gehlot, der indischen Nachrichtenagentur ANI. Denn die Rauchwolke hat inzwischen auch die südlich von Delhi gelegene Stadt Jaipur erreicht. Delhi ist zu einer Gaskammer geworden und das ganze Land sollte sich darüber Gedanken machen. Die Lage ist extrem besorgniserregend. Und jetzt haben wir auch in Jaipur schon schlechte Werte. Da helfen keine temporären Maßnahmen wie die zeitweilige Schließung von Schulen und Fabriken. Wir brauchen eine dauerhafte Lösung. Eine dauerhafte Lösung scheiterte bislang an politischen Streitereien zwischen den Parteien und den Regierungen der einzelnen Bundesstaaten. Wie der Fernsehsender NDTV berichtete, warf der Regierungschef des Punjab, Amarinder Singh, der Zentralregierung in Delhi vor, Entschädigungszahlungen für die Bauern zu verweigern, wenn die auf das Abbrennen der Felder verzichten. Umgekehrt hätten führende Politiker der Regierungspartei BJP angekündigt, dass sie sich nicht an die Fahrverbote in Delhi halten wollten, denn die wurden von der Regionalregierung der Hauptstadt verhängt, die nicht von der BJP geführt wird, sondern von der sogenannten Partei des kleinen Mannes, der Aam Aadmi Party. Die Parteien in Indien schieben sich gegenseitig die Schuld für die Luftverschmutzung zu und machen sich gegenseitig Vorwürfe, nicht genügend dagegen zu tun.
Fahrverbote in Neu-Delhi, der Beitrag von Bernd Muschborowska. Rumpelstilzchen hat es ja im Märchen angeblich geschafft, aus Stroh Gold zu spinnen. Wie das gehen soll, ist mir bis heute schleierhaft, aber naja, dafür ist es ja auch ein Märchen. Mit anderen Rohstoffen ist die Sache dagegen eigentlich etwas einfacher. Aus Scheiße Gold oder zumindest Geld zu machen, ist nämlich gar nicht so kompliziert. Aus dem, was hinten so aus Kühen und Schweinen herauskommt, sprich aus Mist und Gülle, da machen viele Bauern schon seit Jahren Biogas und erzeugen damit Strom und Wärme. Etwas Ähnliches passiert jetzt auch mit menschlichen Fäkalien in einem Hamburger Neubauviertel. Axel Schröder berichtet.
Wolfgang Kuck ist so etwas wie der Vater einer besonderen Pilotanlage. Im Norden Hamburgs, mitten im Neubaugebiet in der Jenfelder Au, steht Kuck auf dem umzäunten Gelände des Hamburg Water Cycle. Kuck schaut nach oben, zeigt auf das Herzstück der Anlage, einen zylindrischen, rund 15 Meter hohen Bau.
Wo wird aus Scheiße Gold? Da wird aus der Scheiße Gold insofern, dass wir dort das Gas produzieren, was wir für unser Blockheizkraftwerk brauchen. Und das Blockheizkraftwerk produziert mit einem 87%igen Wirkungsgrad Strom und Wärme.
Im Faulturm gären menschliche Hinterlassenschaften. Bei konstant 36 Grad entsteht dadurch wertvolles Methangas. Der Treibstoff für die Anlage stammt aus der Neubausiedlung in der Nachbarschaft. Viele Wohnungen stehen noch leer. Erst nach und nach ziehen die neuen Bewohner ein.
Wir haben hier das Wohnbaugebiet mit 1200 Wohneinheiten. 835 werden entsorgt über den Hamburg Water Cycle.
Die 835 Wohnungen sind direkt mit der Pilotanlage verbunden. Über 1000 sollen folgen. Alle Bäder sind dafür nicht mit konventionellen, sondern mit Vakuumtoiletten ausgestattet. Eine davon gibt es auch neben dem Aufenthaltsraum auf dem Gelände des Hamburg Water Cycle. Und Wolfgang Kuck drückt auf den Spülknopf.
Der Anfang unseres Goldprodukts, was wir haben wollen, und zwar, wir möchten es gerne unverfälscht haben. Deswegen sagen wir den Nutzern, was da nicht rein darf. Grundsätzlich darf nur Fäkales rein, also nur menschliche Ausscheidung rein. Das gilt auch bei dem alten System. Das alte System war ziemlich robust. Da konnte man und hat man früher noch mehr als heute Sachen reingeschmissen, die reinhören.
Ein Liter Wasser kombiniert mit dem Unterdruck in den Rohrleitungen reicht für die Spülung aus. Und weil das sogenannte Schwarzwasser so wenig verdünnt ist, kann auf eine aufwendige Vorbehandlung in einem Klärwerk verzichtet werden. Draußen auf dem Hof setzt langsam ein Tankwagen zurück, voll beladen mit altem Frittierfett aus der Hamburger Gastronomie. Über einen dicken schwarzen Schlauch wird das Fett in die Vorratsbehälter der Anlage gepumpt. Auch dieses Abfallprodukt kann hier verwertet werden.
Also wir haben jetzt hier knapp 2000 Anwohner nachher dran. Da entsteht nicht so viel Schwarzwasser, wie man bräuchte, um so einen großen Faulturm zu betreiben, um genügend Gas rauszubekommen. Deswegen steuern wir unsere Kohlensubstrate um. Wir leiten die jetzt nicht mehr zum Klärwerk. Wir vermischen das mit dem Schwarzwasser. Und mit dem vermischten Schwarzwasser geben wir das auf den Turm und holen sogar noch ein bisschen mehr Energie raus, als wir eigentlich hätten rausholen können, nur mit Schwarzwasser.
Auch in anderen europäischen Ländern ist die Technik schon im Einsatz. Die Niederlande seien Vorreiter, erzählt Wolfgang Kuck. Das gewonnene Methangas treibt einen Gasverbrennungsmotor an, der wiederum Strom erzeugt.
Und die Abwärme oder der Auspuffwärme sozusagen des Verbrennungsmotors wird über einen Wärmetauscher geführt. Und da holen wir nochmal aus dem Abgas die Wärme komplett raus.
Besonders interessant sei die Technik auch für ländliche Räume, sagt Kuck.
Stellen Sie sich mal vor, Sie haben irgendwo ein Quartier, das neu gebaut werden soll, aber Sie haben dort nicht so viel Energie. Können Sie mit so einer Anlage machen. Und das ist sozusagen, was auch die Menschen hier so ein bisschen erfahren. Oh, wir gehen auf Toilette und ich produziere jetzt Energie. Und ich produziere jetzt Wärme und Strom, und zwar für mich hier sozusagen.
Rund 21 Tage lang liefern die Bakterien in den menschlichen Hinterlassenschaften das wertvolle Methangas. Danach muss neue Biomasse in den Faulturm gepumpt werden. Die alten, verbrauchten Fäkalien werden thermisch verwertet, also in einer Müllverbrennungsanlage verfeuert. Und auch die dabei entstehende Hitze kann ins Fernwärmenetz eingespeist werden. Der Hamburg Water Cycle spart also Wasser, senkt die Kosten für die Abwasserentsorgung und liefert Strom und Wärme und macht das tägliche Geschäft zu einem Baustein des Mammutprojekts Energiewende.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Die CD mit den Lieblingskinderliedern auf Dauerschleife hören oder ein Hörbuch oder Hörspiel direkt aus dem Internet zum Einschlafen. Mit modernen Musikabspielgeräten für Kinder alles kein Problem. Die Stiftung Warentest hat solche Geräte jetzt pünktlich für den Weihnachtseinkauf untersucht. Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger.
Natürlich sind die technischen, sprich digitalen Entwicklungen auch an Kindermusikspielern nicht spurlos vorbeigegangen. Bei einem Modell beispielsweise gibt es keine Tasten oder Knöpfe mehr. Es müssen lediglich kleine, comicartige Spielfiguren auf eine Kontaktfläche des Geräts gestellt werden. Und wie von Zauberhand beginnt ein Musikstück oder auch ein Hörspiel. Andere Modelle eignen sich durch mitgelieferte Mikrofone bestens für Karaoke. Spaß für die Kleinsten ist also garantiert, sagt Warentesterin Sandra Schwarz.
Die Geräte sind heute relativ bunt, auch innen drin, nicht nur draußen. Das heißt, man kann zum Beispiel über einen USB-Stick oder auch über den Streaming-Dienst einfach Inhalte auf diese Geräte aufspielen. Und es ist eben nicht mehr der Klassiker, wie man ihn so von früher kennt, einfach eine Scheibe einlegen und dann geht's los.
Bei den meisten der 13 Kindermusikspieler ist aber noch ein CD-Spieler integriert, auch wenn die Silberscheiben in Kinderhänden wohl recht schnell zerkratzen können. Nicht nur erwachsene Elektronikexperten prüften die 13 Testgeräte, sondern auch die Zielgruppe selbst.
Die Kinder sind in der Regel sehr viel pfiffiger als wir Erwachsenen. Die sind so schnell dabei und begreifen das. Die hatten richtig Spaß und gar keine Schwierigkeiten. Wir haben die Geräte runterfallen lassen mehrmals und bei einigen Geräten ist dann tatsächlich auch was kaputt gegangen. Aber keins davon war so beeinträchtigt, dass es hinterher nicht mehr gespielt hat. Also alles in allem sind die recht kindertauglich.
Kindertauglich ja, aber in den meisten Fällen nichts für zarte Kinder. Ohren. Denn schon in den Grundeinstellungen der Lautsprecher oder auch, wenn vorhanden, an den Anschlüssen für die Kopfhörer haben es die Hersteller wohl zu gut gemeint. Gesundheitsexperten empfehlen für Kinderohren eine maximale Lautstärke von 75 Dezibel. Doch oft wurde mehr gemessen.
11 von 13 Kindermusikspielern, die wir geprüft haben, waren zu laut. Das lag bei 3 an den Lautsprechern. Bei 8 Geräten lag das aber tatsächlich am Kopfhörereingang. Das heißt, wenn man Kopfhörer nutzt, können die zu laut sein. Und da sollten Eltern vorher selber mal testen, wie laut das denn eigentlich ist.
Nicht kindgerecht war auf jeden Fall auch der Labornachweis des Schadstoffs Naphthalin. Es betrifft das Modell Kids Unicorn Edition von Big Ben. Kritische Mengen des als krebserregend geltenden Schadstoffs wurden ausgerechnet in den Bedienknöpfen nachgewiesen. Hier heißt das Urteil mangelhaft. Die meisten Kindermusikspieler kamen über ein ausreichend nicht hinaus, vor allem, weil sie zu laut waren. Warentesterin Sandra Schwarz.
Das einzige gute Gerät im Test ist tatsächlich aus Holz. Es ist in einem Familienbetrieb gefertigt in Baden-Württemberg. Der Anbieter wirbt mit Nachhaltigkeit. Das ist erstmal nichts, was unseren Test beeinflusst. Aber dieses Gerät hat auch tatsächlich überhaupt kein Problem mit Lautstärke. Gleichzeitig lässt sich es leicht bedienen und ist absolut top verarbeitet. Leider auch das teuerste Gerät im Test.
Der Testsieger, das Modell Hörbert des Herstellers Winsky, kostet stolze 239 Euro. Deutlich günstiger sind dann noch die beiden mit befriedigend bewerteten Modelle Avengers von Lexibook für 50 Euro und die derzeit recht populäre Tonybox von Boxine für knapp 80 Euro. Letzterer übrigens jener Kindermusikspieler, der mit den kleinen Comicfiguren als Datenträger arbeitet. Die allerdings kosten mit je 15 Euro auch nicht gerade wenig.
Musikabspielgeräte für Kinder, das war der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger. Nachzuhören im Internet in unserer Mediathek und in unserer DLF-Audiothek-App für Smartphones und Tablet-Computer. Nach den Nachrichten meldet sich dann hier gleich mein Kollege Tobias Armbrüster mit den Informationen am Mittag. Thema bei ihm unter anderem der Autogipfel im Kanzleramt. Mein Name ist Stefan Römermann. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.